Was genau haben Sie denn dort entdeckt in der Nähe von Heidelberg? Erzählen Sie mal bitte.
Wir sind in der römischen Kaiserzeit, das ist das erste Jahrhundert nach Christus bis zum dritten Jahrhundert nach Christus. Landesgeschichtlich sehr bedeutsam, weil hier Menschen gelebt haben, die wir im Prinzip nicht als eigentliche Römer ansprechen würden, sondern die haben vor dem Limes sozusagen gesiedelt und sind romanisiert worden.
Okay, und wenn man jetzt von, ich habe es ja in meiner Anmoderation schon gesagt, Reste einer Siedlung wurden entdeckt. Was heißt das konkret? Also was wurde konkret entdeckt?
Genau, also diese Menschen haben nicht in Stein gebaut, sondern in Holzhäusern gelebt. Diese Holzhäuser haben sich natürlich nicht erhalten. Bestenfalls sind dort nur humifizierte Reste dieser Holzhäuser erhalten, die sich als Bodenverfärbungen zu erkennen geben. Dazu braucht man ein geschultes Auge, das die Bodenverfärbungen erkennen kann. Dazu gehören zum Beispiel sogenannte Grubenhäuser, also Häuser, die eingetieft sind, die zur Herstellung von zum Beispiel Textilien oder Flachs gedient haben, also besondere klimatische Bedingungen im Inneren aufweisen. Die wurden eingetieft in den Boden und deswegen können wir die heute noch im Idealfall erkennen.
Ja. In der Region um Heidelberg, da gab es ja bereits einige Funde aus der Römerzeit. Das heutige Ladenburg war eine wichtige Römerstadt. Wie wichtig ist denn jetzt dieser Fund für die Forschung? Wie lässt sich der einordnen?
Der ist sehr wichtig. Also wir haben nicht nur Grubenhäuser aus der römischen Kaiserzeit, sondern auch aus dem Frühmittelalter. Die Grabungen laufen gerade aktuell. Es geht jetzt quasi darum, herauszufinden, ob wir eine Kontinuität haben von der römischen Kaiserzeit zum Frühmittelalter oder ob hier mehrfach Leute immer wieder gesiedelt haben. Das ist quasi ganz frühe Landesgeschichte und deswegen ganz bedeutsam, weil die Menschen hier sozusagen, die haben ja Importe aus dem römischen Imperium gesammelt sozusagen oder auch gehandelt und haben dafür andere Produkte ins römische Reich übergeben. Das heißt, in irgendeiner Form muss man sich das hier multiethnisch vorstellen, also oder multikulturell, wenn man auch so will, wo sozusagen die heimische Bevölkerung angefangen hat, römisches Leben nachzuempfinden. Ja, das sehen wir anhand der Keramik. Hier ist importierte Keramik, sogenannte Terra Sigillata, finden wir hier, oder auch Terra Nigra. Das sind ganz bestimmte Gefäßformen und auch Macharten von Keramik, die nicht hier vor Ort hergestellt wurden, sondern importiert wurden. Hier sehen wir ganz deutlich, dass hier ein Kontakt ins Römische Reich stattgefunden hat. Und diese Menschen gehen quasi in einer frührömischen Bevölkerung hier einfach auf. Ja. Man spricht auch von den sogenannten Neckarsweben, die sind schriftlich überliefert. Das ist ein Teilstamm der Sweben. Da leitet sich ja auch das Wort der Schwaben sehr wahrscheinlich her. Also es gibt ja eine sehr, sehr schöne, quasi kontinuierliche, aber natürlich auch durch Disruption quasi begleitete frühe Landesgeschichte.
Und hat man da jetzt auch was gefunden oder entdeckt, aus dem sich Erkenntnisse ziehen lassen, die man davor noch gar nicht hatte? Oder werden eher Vermutungen oder andere Ausgrabungen, die Dinge ergeben haben, bestätigt?
Das ist eine sehr gute Frage, die Sie dort stellen. Das Problem ist, es gibt ja diese unsägliche Bombennacht auf dem 5. 6. September 1943, wo ein Großteil der Funde, die im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert gemacht wurden, zerstört wurden. Also forschungsgeschichtlich ist dort eine große Lücke, das schmerzt sehr, sehr stark. Es gab natürlich noch andere Grabungen in den 50er, 60er Jahren, aber nach modernen Methoden gegraben gibt es nur wenige Fundstellen. Und allein deswegen ist diese Fundstelle extrem wichtig, weil sie sozusagen hilft, diese Lücke wieder zumindest ansatzweise zu schließen.
Vorher habe ich es ja schon erwähnt, bei großen Bauprojekten wie jetzt diese Erdgasleitung, da ist es Standard, dass das Gelände vorher auch archäologisch untersucht wird. Gab es denn im Vorfeld schon Hinweise, dass dort etwas entdeckt werden könnte?
Nee, gab es überhaupt nicht. Das Problem ist, also das Besondere hier an der Fundstelle ist, wir sind hier ganz nah an einem Kulturdenkmal dran. Da haben wir gedacht, da ist was drin, dann war da gar nicht so viel drin. Aber daneben, kurz daneben sozusagen, war eine sehr hohe Befunddichte, ein sogenannter Hotspot, wo nicht bekannt war, dass da ein Kulturdenkmal ist. Oftmals wissen wir nicht genau, wo die Siedlungsschwerpunkte sind. Wir wissen zwar, okay, in der Gegend, da muss was sein. Wir haben ja schriftliche Überlieferungen zum Beispiel. Wir haben Lesefunde von den Äckern, aber wir wissen noch nicht genau, wo auch die Befunde, nennen wir das, also wo die Hausstrukturen zum Beispiel unter dem Acker liegen. Da kann man ganz schnell ein Loch machen quasi und nur 10 Meter neben der Siedlung denkt man, da ist nichts. Und nur ein paar Meter weiter, da ist man dann genau mittendrin. Das ist quasi purer Zufall. Deswegen muss jemand, wenn hier Oberbodenabträge stattfinden, auch ein Archäologe mit am Bagger stehen.
Ah, das heißt, wenn dann auch so ein großes Gebiet untersucht werden muss, dann ist die ganze Zeit ein Archäologe dabei.
So ist im Prinzip die Maßgabe vom Landesamt. So möchten wir das gerne. Das ist ganz wichtig, weil natürlich, Sie können sich vorstellen, wo denn so ein 27 Tonnen schwerer Bagger, der fährt rückwärts und zieht dabei den Oberboden ab, aber er kann nicht wieder an die Stelle zurückfahren, weil dann würde er eher in das Gebaggerte reinfahren.
Ja.
Also muss quasi, der Baggerfahrer kann das auch nicht von seiner Kanzel aus sehen, sondern es muss jemand vor der Schaufel stehen und quasi sagen, so hier ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, hier haben wir jetzt Funde. Das sind ja so kleine filigrane Funde, wie zum Beispiel Fibeln, Gewandspangen aus Bronze oder kleine Keramikscherben, die sieht man vom Bagger aus nicht. Also muss dort ein zweiter Mann vor dem Bagger stehen und die Situation einschätzen helfen. Und das macht dann der Archäologe.
Das heißt, solche großen Bauprojekte, wenn da das Land Baden-Württemberg etwas plant, dann reiben sich Archäologen und Archäologinnen schon die Hände, weil das eigentlich eine große Chance ist.
Ja, weil diese Formulierung mag ich nicht so, weil aber gut, dass Sie die Frage stellen, weil es trifft nämlich genau das, was in der Öffentlichkeit oftmals kolportiert wird.
Ja.
Aber in der Tat ist es so, dass wir ja eigentlich gar nicht wollen, dass es ausgegraben wird, weil der Boden, dort ist der beste Speicher. Ne? Wir nehmen es zwar aus dem Boden raus und machen das in Kartons oder in Archiven, aber das ist eigentlich die schlechtere Lösung sozusagen, weil in dem Moment, wie wir es ausgraben, auch wenn wir das nach allen Richtlinien machen, dann ist das Bodendenkmal ja trotzdem erstmal zerstört. Ne? Wir haben ja nur noch dann die Funde in den Tüten oder einen Plan auf dem Computer, aber vor Ort, das Bodendenkmal, so wie wir es nennen, ist erstmal in seiner Grundstruktur angefasst worden. Es ist ja nicht mehr im Boden drin. Ne? Wir können es nur mit den heutigen Methoden, so gut wie es irgendwie geht, zum Sprechen bringen, also übertragen gesagt. Ne? Es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja, wir freuen uns, dass wir die Kulturdenkmalflächen benennen können,
ja,
wo sie sind. Auf der anderen Seite ist da dann in dem Moment, wenn die Trasse erstmal gebaut ist oder das Gewerbegebiet oder die Solarfläche, dann ist da erstmal kein Kulturdenkmal mehr, sondern eine überplante Fläche. Ja? Dann sozusagen ist die Spur der Jahrtausende ist dann dort weg.
Das heißt, wäre dann für Sie der Idealfall, dass es schonend gefunden wird oder dass es einfach gar nicht gefunden wird?
Also wenn man es findet, muss man es richtig machen. Da sind wir d'accord. Wir sagen ja nicht als Landesamt, oh Gott, hier darf man gar nicht graben. Das geht ja gar nicht. Das Bauprojekt ist nicht möglich. Das ist nur in allerseltensten Fällen der Fall. Wenn das Bodendenkmal so herausragend ist, dass man es am besten gar nicht ausgraben möchte. Aber in 99% der Fälle sind wir bereit, sozusagen unsere eigenen Quellen zu zerstören, in Anführungsstrichen, unter einer geregelten Ausgrabung aus dem Boden zu entnehmen. Ja, aber das muss natürlich nach Richtlinien passieren. Und die Richtlinien definiert zum Beispiel das Landesamt, damit die Ergebnisse auch vergleichbar bleiben.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.